Black FM. Hallo und herzlich willkommen zu Volume 141 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Für die Einser des SK Sturm war es ein Wochenende zum Versagen. Die befürchtete schwere Partie in Wolfsberg gegen den WRC wurde nicht nur zur Pleite in Sachen Ergebnis, es war vor allem auch die Art und Weise der Niederlage, die sehr nachdenklich stimmte. Viel besser lief es bei den Frauen, die Tabellennachbarinnen von der Vienna mit 2:1 besiegen konnten. Ja, und dann gab es international auch noch den äußerst erfreulichen Sieg der Youth League-Mannschaft bei Lokomotiva Zagreb und den damit verbundenen Aufstieg ins Achtelfinale der UEFA Youth League, wo als nächster Gegner der amtierende Titelverteidiger Olympiakos Piräus in Liebenau zu Gast sein wird. Ja, und heute wollen wir uns mit dem Mann unterhalten, der nicht nur bei diesem Spiel an der Seitenlinie stand, sondern seit etwas mehr als einem Monat die Geschicke der zweiten Mannschaft des SK Sturm überhat. Er wurde am 17. September 1992 in St. Pölten geboren und kann mittlerweile auf einen rund 15-jährigen Erfahrungsschatz im Coaching-Bereich zurückblicken. Der Ausgangspunkt war in der niederösterreichischen Marktgemeinde Kapellen, wo er zuerst als Spieler, dann Co-Trainer und dann als Trainer fungierte und 2014 zum SKN St. Pölten bzw. in die Akademie St. Pölten wechselte. Unter Martin Scherb kam er als Spielanalyst und Co-Trainer zu den Nachwuchsnationalteams und im zarten Alter von 30 wurde er der jüngste Akademieleiter Österreichs. Und heute ist er bei uns im Studio von Black FM. Herzlich willkommen, Christoph Wurm. Hallo Christoph.
Vielen Dank für die Einleitung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Black FM gibt es heute im Duo-Format mit mir an der Seite. Steht der CPO-Chefposter von Black FM, der Mann mit den guten Ideen mit Laola 1, Kleine Zeitung und ÖFB-Vergangenheit. Andi Terler. Hallo Andi.
Hallo.
Mein Name ist auch heute wieder Michael Pelitz und wir legen los mit Volume 141 von Black FM. Genau, bevor wir zu unseren Shoutouts schreiten, auch gleich nochmal der Hinweis für euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das auch gerne tun. Wir freuen uns über jede Unterstützung, die unter anderem die Produktionskosten für diese Sendung trägt. Ihr findet alle Infos dazu unter www.blackfm.at unter dem Punkt Unterstützen. Danke an alle, die das immer wieder machen, die zum Beispiel letzte Woche auch die Live-Sendung mitfinanzieren konnten und wir hoffen, dass ihr das auch in den nächsten Wochen machen werdet und uns fleißig unterstützt. Andi,
ja.
Shoutouts.
Ja, wir haben doch ein paar Punkte aufgeschrieben. Diesmal, du hast das vorher schon kurz erwähnt, spezielles Shoutout noch einmal ans Frauenteam und den Sieg gegen die Vienna, der war besonders wichtig, wenn man auf die Tabelle schaut. Und da auch ganz besonders an Linda Popovsitz und Sandra Jakobsen, die beiden Stürmerinnen, die getroffen haben. Das Torschießen war ja noch ein bisschen schwierig und ein Problem im Herbst und das scheint jetzt gleich einmal besser zu klappen in der ersten Ligapartie. Und ja, damit hat man vorübergehend einmal den wichtigen vierten Platz, weil es geht ja da um das Playoff, einmal abgesichert und wir hoffen, dass das so weitergehen wird.
Genau.
Und apropos Treffen, ein Ex-Sturmspieler der Männer trifft ja nach Belieben.
Genau, Mika Bireth hat dreimal zugeschlagen bei einem 5:1 Erfolg, glaube ich war es, gegen Nantes in der Liga.
Und unter drei Tore macht das fast nicht mehr
im Spiel. Na, er geht uns ab.
Schon, ja. Ja. Aber das ist nicht das Thema dieser heutigen Sendung.
Aber wie gesagt, wir schauen ja immer wieder, wie es unseren Ex-Blackies geht. Besonders die, die wir sehr geliebt haben.
Auf jeden Fall.
Ja, was hast du noch?
Was haben wir noch? Wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, Youth League steht jetzt der nächste Gegner fest. Das werden wir noch natürlich im Gespräch mit dem Christoph genauer erörtern. Und man spielt gegen Olympiakos. Das Gute ist, man spielt im Stadion Liebenau. Das vorerst nicht so ideale ist die Ankickzeit von 15:30 Uhr. Falls sich Leute gefragt haben, warum das so ist, haben wir erfahren, dass das wieder einmal, man kann sich's eigentlich denken, mit der UEFA zu tun hat, weil das auch ein Champions-League-Spieltag ist. Und wenn das Ganze auch im Fernsehen übertragen wird, darf das nicht mit einem UEFA-Champions-League-Spiel überschneiden.
Genau.
Und deswegen gibt es diese Uhrzeit. Zu früh darf man anfangen, zu spät darf man anfangen. Jetzt ist es dieser Kompromiss. Vielleicht ändert sich noch was. Es
kann sich noch was ändern,
haben wir gehört. Rechte Lage ab. Also wer dieses Spiel pickt, wie es da in dieser TV-Sprache so schön heißt. Aber vorübergehend bleibt es bei dieser 15:30 Startpartie. Wir hoffen trotzdem, dass natürlich viele Leute ins Stadion kommen.
Genau. Und Hartberg bekommt ein neues Stadion.
Haben wir auch an diesem Tag erfahren. Ja, da hat zumindest das Land Steiermark teilweise mal seine, ja, doch teilweise mal rot leeren Kassen geöffnet und ein bisschen was zur Verfügung gestellt, offenbar. Wir hoffen, dass das vielleicht auch ein bisschen Bewegung bringt in die Stadiondiskussion in Liebenau. Möglicherweise, ja, es gilt das Prinzip Hoffnung. Ich glaube, das ist beim Stadionthema in Graz erste Prämisse.
Genau. Und einen letzten, wir haben halt 5 Shoutouts.
Ja, so viel wie schon lange nicht
mehr. Ich glaube, wir hätten noch mehr gehabt. Mir wäre noch was eingefallen, aber das lasse ich jetzt weg.
Okay. Mir ist untergekommen ein Interview von Thomas Truquesitz, wie ihn immer nennen, von Canal Plus, der ja mehr oder weniger deutlich angekündigt hat, dass sein Fernsehsender, wenn man es so nennen will, auch um die Bundesliga-Rechte ansuchen will.
Sein Fernsehsender?
Oder der Österreich-Ableger dieses Riesenkonzerns aus Frankreich. Und das wäre natürlich für den Konsumenten, sprich uns Fans, furchtbar, wenn man da jetzt dann auch regelmäßig in der Bundesliga ein zweites Abo bräuchte. Und ich fürchte, dass es so kommen wird. Meine Prognose ist, die kriegen ein Sonntagsspiel. Minimum.
Okay. Solange noch nicht Halbzeiten geteilt sind, ist ja noch alles gut. Aber man hört ja auch schon, dass das ja auch schon angedacht wird. Ja. Na gut. Christoph, Kapellen spielt derzeit in der ersten Klasse Westmitte in Niederösterreich, wenn wir richtig informiert sind.
Richtig, ja.
Das ist die 7. Liga. Der Ort hat knapp 1500 Einwohner. Warum war das damals für dich der perfekte Einstieg ins Trainerleben?
Ja, Kapellen ist ja gleichzeitig der Mittelpunkt, der geografische von Niederösterreich mit seinen knapp 1500 Einwohnern.
Für die Millionen schon, müssen wir uns das merken. Das ist ganz wichtig.
Absolut, ja. Gutes Wissen, ja.
Ja, also Kapellen ist tatsächlich meine Heimatgemeinde. Mhm. Meine Eltern sind damals von der Kleinstadt St. Pölten rausgezogen aufs Land nach Kapellen und ja, haben dann dort mich und meinen kleinen Bruder großgezogen. Papa war Jugendleiter im Verein. Das heißt, da hat sich schon die natürliche Brücke ergeben, sodass wir dann auch aufgewachsen sind dort und wir ja sehr früh schon unsere ersten Schritte gemacht haben im Fußball. Und bei mir war relativ früh klar, dass für die große Spielerkarriere nicht reichen wird. Und dann habe ich mich tatsächlich auch in Kapellen schon mit 15, 16 Jahren als Trainer bewähren dürfen. Habe dort meine ersten Schritte gemacht und das hat mir dann auch inspiriert vom Papa großen Spaß gemacht, sodass ich da dann große Freude gefunden habe und ja, sozusagen der Startschuss war in die Trainerkarriere.
Mhm. Du warst ja damals Jugendtrainer und ist man ja quasi auch Pädagoge und Coach in einem. Man arbeitet jetzt mit jungen Menschen, die gerade mitten in ihrer Entwicklung stehen. Da gibt es auch das persönliche Umfeld von jedem Einzelnen natürlich, Eltern und so weiter. Wann hast du gemerkt, das ist genau meins, das willst du machen?
Mhm, sehr früh tatsächlich, weil ich natürlich wie jedes andere Kind in dem Alter irrsinnig gern Fußball gespielt habe und die Liebe zum Spiel selbst immer das war, was mich angetrieben hat. Ich habe aber dann schon sehr früh tatsächlich gemerkt, dass ich meine Stärken und auch meine Interessen im Trainerwesen wesentlich besser einbringen kann als in der Spielerkarriere. Und so hat sich dann eigentlich schon früh mein Weg abgezeichnet und ich konnte dann auch den nächsten Schritt in dem Bereich setzen.
Hat es eigentlich andere Berufswünsche gegeben, auch bei dir in deiner Jugend, oder war dann das so schnell klar, dass du diesem Trainerziel alles untergeordnet hast?
Ich würde nicht sagen, dass ich mit 15 schon Profitrainer werden wollte. Das war dann doch eher vielleicht ein bisschen unrealistischer Kindheitstraum. Ich habe Sportmanagement studiert und in der Hinsicht war früh für mich schon klar, dass ich immer was mit Fußball machen möchte. Dass jetzt dann wirklich die Trainerkarriere wird, war damals noch nicht absehbar. Aber ich muss schon sagen, bei mir ist dann Jahr für Jahr immer mehr in die Richtung gegangen, weil ich dann eben schon beim FC Kapellen eine Rolle übernehmen habe dürfen im Jugendfußball, dort dann eben zum SKN gegangen bin und dann auch schon frühzeitig als junger Trainer in der Akademie tätig war. parallel eben dann mit dem Studium, eben Sportmanagement im Bachelor und im Master, dort Erfahrungen sammeln habe dürfen. Und meinen Berufsweg parallel zum Studium habe ich bei der niederösterreichischen Landesregierung in der Sportabteilung machen dürfen und auch da gute Einblicke ins Trainerwesen bekommen können.
Du hast im Interview mit der Kleinen Zeitung auch gesagt, dass du im Gegensatz zu anderen Kindern zum Beispiel weniger das klassische FIFA gespielt hast, sondern eben den FIFA-Manager. Dürfen wir erfahren, welche Vereine du da so zum Ruhm geführt hast?
Ja, das ist tatsächlich als Kind mein größtes Hobby gewesen. Also ich kann da gerne Anekdote erzählen, dass ein Freund von mir bei mir übernachtet hat und die Mama dann in der Früh reingeschaut hat und gesagt hat, na, spielt sie schon wieder? Und wir haben gesagt, na Mama, wir spielen noch immer. Und ja, also wir haben das wirklich gesüchtelt und sehr, sehr viele Stunden in dem Spiel verbracht. Und ich würde sagen, meine größten Erfolge habe ich tatsächlich von der englischen dritten Liga bis zur Champions League ausgesetzt mit Preston North End.
Preston North End, ja, schau.
Und welche Ausgabe war deiner Meinung nach die beste? FIFA-Manager?
Also sehr gute Frage. Ich würde sagen 2008.
Okay.
Ich habe das auch viel lieber immer gespielt.
Okay.
Ich immer
auch FIFA-Manager, weil da gibt es ja auch verschiedene Football-Manager. Ja,
alles Mögliche. Es hat auch so einen
Anstoß, was auch
immer früher. Hier haben wir dann auch der Herr Wronisch, liebe Grüße, by the way. Ja. Wir haben dann Hattrick gespielt, diesen Online-Manager, über viele Jahre lang. Und mir hat das auch immer mehr taugt, dieses Steuern als irgendwelche mit irgendwelchen kleinen Mandeln über den Platz, die ich nicht steuern habe können, das war furchtbar. Aber wie gesagt, du hast das sowas braucht.
Hast du mit QPR gespielt dann eigentlich?
Natürlich.
Okay, auch in die Champions League geführt?
Nein.
Okay,
also
realistisch bleiben. Nur Premier League.
Ich weiß es gar nicht mehr. Aber wir haben hauptsächlich dann Hattrick gespielt, dass dann die eigenen Vereine, die.
Ja.
Ich sage jetzt nicht, wie meiner geheißen hat.
Okay.
Wissen hast du auch durch Fußballer, also beziehungsweise Trainerbiografien dir angeeignet. Kurzer Lesetipp für unsere Community. Welches Fußballbuch würdest du aktuell jedem empfehlen, beziehungsweise welche Biografie hat dich nachhaltig beeindruckt?
Ich würde sagen, mein Buchtipp an die Hörerschaft wäre tatsächlich von Rasmus Ankersen, Goldmine Effect, wo es einfach um Talenterkennung, Talentselektion und auch Entwicklung geht, wo man aus ganz vielen unterschiedlichen Sportarten Erkenntnisse zusammengetragen findet. Und Biografie, würde ich tatsächlich sagen, hat mich die von der größten Legende meines Lieblingsvereins, Manchester United, Sir Alex Ferguson, tatsächlich am meisten geprägt.
Verständlich.
Vielleicht aktuell.
Wir können das dann auch so in Sendungsnotes vielleicht in die Kommentare.
Genau, in den Shownotes.
In die Shownotes, genau. Sowas haben wir eigentlich
selten. Affiliate-Links haben wir noch nicht.
Genau. Wir fangen jetzt und heute damit an. mit 2014 bist du dann schon zum SKN in den Jugendbereich gewechselt. Wie kam es dann eigentlich zu diesem Schritt?
Ja, war tatsächlich so, dass wir mit FC Kapellen gegen den SKN St. Pölten gespielt haben und der damalige Sportmanager von SKN St. Pölten mich sozusagen entdeckt hat und angesprochen hat, ob ich es mir vorstellen könnte, für ein SKN tätig zu sein. War auch mein bester Freund damals Jugendtrainer beim SKN St. Pölten, sodass sich der Schritt von Kapellen nach St. Pölten, das ist jetzt eine Fahrtstrecke von knapp 15 Minuten, als guten nächsten Schritt anboten hat.
Es gibt ja auch das eine oder andere Talent, das quasi aus der Akademie St. Pölten hervorgegangen ist. Das prominenteste aktuell wahrscheinlich Christoph Baumgartner oder natürlich auch seinen Bruder Dominik. Ich habe nachgeschaut heute, Robert Ljubicic, Jonas Auer, sind auch die bekannteren aktuellen. Mit welchen hast du dort auch zusammengearbeitet oder was war das größte Talent, mit dem du dort zusammenarbeiten durftest?
Ja, da muss ich vielleicht einmal ergänzen, die Fußballakademie St. Pölten Niederösterreich und der SKN St. Pölten haben per se nichts miteinander zu tun. Es war dann so, dass ich beim SKN eben mal so 12 Trainer angefangen habe und dann eigentlich ganz diverse Jugendmannschaften trainiert habe, bis schlussendlich dann auch die U17 und dann ist der Schritt in die Fußballakademie St. Pölten erfolgt, wo ich hauptsächlich als Future Team Trainer tätig war. Das heißt auch viele Sonderthemen wie Kaderplanung, Scouting, Internat, Schule betreuen haben dürfen. Dadurch hatte ich das große Glück, dass mein erster Jahrgang 2005, so war, dass ich dann jeden Jahrgang, der bei uns war, also aktuell jetzt die jüngsten sind die 2010er in St. Pölten, dass ich die alle betreuen habe dürfen. Und somit habe ich einen ganz guten Überblick. Hat schon der ein oder andere ins Jugendnationalteam geschafft und auch in den Profifußball. Wenn man da jetzt einzelne Spieler hervorheben möchte, würde ich sagen Thierry Dazimeter und Adrian Riegel. Mhm. Beide aktuell in Deutschland, also Thierry bei Dortmund und Adri bei Hoffenheim. Und ja, Nationalteam natürlich auch einige Spieler, was er wieder Sinn gegeben hat. Mhm.
Kurzer Einschub da vielleicht, weil du gesagt hast, die SKN und AK haben da nichts miteinander zu tun. Ist das auch vielleicht ein bisschen der Grund, warum es der SKN nie geschafft hat, sich wirklich als erster Bundesligaverein in Österreich zu etablieren?
Ja, ich denke schon, dass das ein Mitgrund ist. Auf jeden Fall, dass einfach die, also das Thema ist weitaus komplexer, als dass man es mit der Frage mit Ja oder Nein beantworten kann. Aber ich denke schon, dass die Zusammenarbeit zwischen SKN St. Pölten und der Fußballakademie St. Pölten sicher was ist, was noch Luft nach oben lassen hat.
Mhm. Dann hat dich dein Weg eben auch weitergeführt zum ÖFB als Spielanalyst in den diversen Nachwuchsauswahlen. Wie ist dann der Schritt zustande gekommen?
Mhm. Das war so, dass es damals vor der Strukturreform beim ÖFB noch so war, dass der U19-Nationalteamtrainer Martin Scherb zu dem Zeitpunkt parallel auch die U15-Nationalmannschaft trainiert hat. Es ist mittlerweile nicht mehr so. Es ist nur mehr eine Mannschaft, was ich auch persönlich gut finde und sinnvoll finde. War aber tatsächlich damals mein großes Glück, weil die ganze Energie des Staffs und natürlich vor allem des Teamchefs in die U19 fließt, weil es einfach eine Bewerbsform ist. Und ich als U14-Trainer von der Fußballakademie St. Pölten, parallel aber auch als Landesauswahltrainer von Niederösterreich in der U14, einen sehr guten Überblick über den Jahrgang 2007 hatte, österreichweit. Und dann hat der Martin Scherb mich gefragt, ob ich ihn bei der U15 unterstützen kann. Es ist dann mit den Sichtungen losgegangen und er hat dann eben zu einem Engagement als Analyst geführt und später dann auch als Co-Trainer.
Mhm. Wie kann man sich so am Tagesablauf von einem Spielanalysten, wenn du jetzt dabei warst beim Lehrgang oder so im ÖFB, vorstellen? Wie läuft das ab?
Ja, sehr arbeitsintensiv auf jeden Fall. Also der Großteil der Arbeit passiert tatsächlich schon vor dem Lehrgang. Ist natürlich je nach Altersstufe und Wettbewerbsorientierung muss man unterscheiden zwischen Eigenanalyse und Gegneranalyse. Und in der U15 geht es ja Gott sei Dank noch sehr, sehr viel ums Thema Eigenanalyse, wo ich dann in der U16 eben den Switch gemacht habe. Zum Co-Trainer ist es da eben wirklich darum gegangen, das eigene Spiel weiterzuentwickeln. Das heißt, die Trainings zu reflektieren und auch einzelne Spieler dann aufzuzeigen, wo sie ihre Stärken und Schwächen haben, um mit denen dann gemeinsam in Analysen zu arbeiten. Und parallel eben habe ich dann auch bei der U19-Europameisterschaft in der Slowakei tätig sein dürfen, wo natürlich der Fokus dann viel mehr auf den Gegner war. Und habe da auch ja, durchaus Dinge erfahren dürfen, die mich dann in meinem Trainerwesen geprägt haben und an einfach coole Erfahrungen und runden das Bild dann sehr ganzheitlich ab, weil ich schon der Überzeugung bin, dass Analysefähigkeit ein wichtiger Parameter in der Trainerkompetenz auch ist.
In meiner Zeit beim ÖFB habe ich mal mitfahren dürfen mit dem Futsal-Nationalteam zur WM-Quali nach Schweden. Da war der Michi Brownlow dabei, den du ja auch ganz gut kennst, glaube ich.
Sehr gut, ja.
Als Spielanalyst und denn seine Tätigkeit hat in Wahrheit so um 18, 19 Uhr angefangen und ich weiß nicht, irgendwann in den frühen Morgenstunden hat es aufgehört. Das heißt, das war sehr arbeitsintensiv. Er hat sich dann immer eingedeckt mit Süßigkeiten und hat dann quasi die Nacht durchkackelt und Szenen geschnitten und so weiter. War total faszinierend, da zu beobachten und ein bisschen einen Einblick zu kriegen damals in diese Tätigkeit.
Also auch ein sehr ungesunder Job.
Ja, je nachdem, wie man halt anlegt. Aber damals war es natürlich, es waren sehr viele Spiele hintereinander und da hat er natürlich über die Nacht sehr viel vorbereiten und aufbereiten müssen. Jetzt hast du dann aber quasi vor gut einem Jahr bist du dann erst zum sportlichen Leiter der Akademie St. Pölten ernannt worden oder wurdest danach gefragt, ob du diesen Schritt machen möchtest. War das für dich ein No-Brainer, das zu machen und wie hat sich dann deine Position dort verändert?
Ja, tatsächlich war das immer mein großes Ziel, die Position dann ausüben zu dürfen, weil die Entscheidungsmöglichkeiten dann nochmal größere waren. Also ich habe mich als Trainer immer sehr wohl gefühlt, war jetzt nicht gerne am Platz, wollte aber dann nach 6 Jahren in der Akademie als Trainer schon den Schritt machen, dass ich noch mehr Verantwortung übernehme und größere Hebel bedienen kann, also mannschaftsübergreifend dann auch zu wirken, Prozesse zu verändern, Strukturen zu verändern, wo man einfach dann nachhaltiger größere Erfolge erzielen kann. Und ich muss schon sagen, dass ich nicht nur in meiner Tätigkeit als sportlicher Leiter dann auch die Themen forciert habe, schon auch davor als Trainer immer ein Auge für das gehabt habe. Und eben dadurch, dass ich so einen großen Bereich ja mitverantworten habe dürfen, habe ich mir da über die Jahre ein sehr gutes Netzwerk aufbauen können, viele Erfahrungen sammeln dürfen, die mir dann auch im späteren Weg immer geholfen haben.
Hm. Seit gut einem Monat wurdest du jetzt zum Trainer der Zweiermannschaft bestellt bei Sturm. Eine sicher eine gänzlich unspannende Aufgabe mit vielen Talenten. Zudem noch die Bonusrunde im internationalen Geschäft. Wenn du jetzt zurückdenkst an die Zeit, bevor du von Sturms Interesse gehört hast, wie hast du den Verein damals gesehen und jetzt mit etwas mehr Einblicken, wie siehst du ihn jetzt?
Mhm. Ja, also tatsächlich war Sturm auch davor schon mein Lieblingsverein in Österreich. Also,
yes!
Ja.
Sehr gut.
Das musst du jetzt sagen.
Das kann ich voller Ehrlichkeit und Überzeugung sagen, dass Sturm mir immer schon sehr sympathisch war, weil ja, mein Bruder damals oder immer noch ein Rapidler ist und dementsprechend habe ich da gerne einen Gegenpol eingenommen. Mhm. Und ich habe den Verein damals schon als ja, sehr herzlich empfunden, als sehr leidenschaftlich, der immer Emotionen gut transportieren hat können. Das ist jetzt, wo ich Innenansicht habe im Verein, würde ich sagen, nur mal stärker geworden sogar, weil ich natürlich jetzt ganz anders drin bin, die Spiele ganz anders verfolge. Nochmal, weil man die Spieler und die Protagonisten rundherum einfach erkennt und eine persönliche Beziehung zu denen hat, dann ist das natürlich nochmal ganz was anderes. Aber ja, alles, was ich davor von außen gesehen habe, hat sich jetzt für mich nochmal verstärkt und ist einfach ja, für mich wirklich ein großes Privileg, da die Möglichkeit zu bekommen und mitzugestalten und mitwirken zu dürfen.
Also demnach hast du den Verein ja letzten Jahre auch schon verfolgt, wie du jetzt schon gesagt hast oder beschrieben hast. Wofür steht der Verein Sturm Graz für dich?
Also vom Spielstil her würde ich sagen, auf jeden Fall für Intensität und Aktivität. Es ist mir schon auch davor als Gegner von Sturm auch bewusst gewesen, dass Sturm eine klare, ganzheitliche Idee verfolgt, wo es eben vor allem um Umschaltphasen geht, um Spielgänge am Ball, weil einfach ja die letzten Jahre ein Trainerteam am Werken war, das sehr erfolgreich war und wo eine klare Handschrift sichtbar war und das ist dann auch immer mehr in den Verein reingetragen worden, sodass auch jetzt von Profis, zweite Mannschaft, Akademie bis auch in Nachwuchs rein, da auf jeden Fall Sturm Graz für was steht. Und auch weg vom sportlich-taktischen Bereich mehr ins große Ganze zu gehen, muss ich wirklich sagen, dass es mir total einfach gefallen ist, mich zu integrieren, weil ich mich sehr gut aufgenommen gefühlt habe. Das fängt an bei meinem Kernstaff, mit denen ich tagtäglich viele Stunden im Büro bin, geht aber auch über die Leute im Büro und einfach auch die Fans. Also ich muss auch ehrlich sagen, einfach die Offenheit, die mir in der Stadt begegnet, sobald ich irgendwie das zum Thema wird, dass ich bei Sturm Graz bin, sind die Leute total interessiert. Und ich muss auch sagen, das ist für mich wahrscheinlich der mit größte Unterschied, dass ich davor eigentlich eher für Verbände tätig war. Was auch seine Vorteile hat, aber was Emotionen und Leidenschaft angeht, ist es jetzt für den Verein ganz was anderes. Mhm. Und das muss ich sagen, merke ich einfach, ich hab von Sturm ein Auto zur Verfügung gestellt bekommen und wenn ich mit einem Sturm gebrandeten Auto auf der Autobahn fahre und mir die Leute anhupen und mir einen Daumen zeigen, dann ja, wäre mir das davor wahrscheinlich nicht passiert. Genau so umgekehrt ist es aber auch, ich war mit dem Auto auch schon in Wien, wo mir auch dann auch Mittelfinger entgegengekommen ist und dann, ja, ist es. Es löst einfach was aus in den Menschen und das ist für mich selber irrsinnig bereichernd und schön zu sehen, weil das ist für mich immer ja, der Kern des Fußballs gewesen, dass einfach die Emotionen da voll drinstecken.
Mhm. Kam das Interesse von Sturm überraschend für dich oder wie war das? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, war tatsächlich sehr überraschend. Es war kurz vor Silvester, wo ich eigentlich gar nicht damit gerechnet habe, war gerade in der Weihnachtspause. Und ja, dann hat es den Erstkontakt gegeben über einen Berater, der mal gesagt hat, ja, die Position bei Sturm ist frei, wird gesucht, könntest du dir das vorstellen? Habe ich gesagt, ja, würde ich mir auf jeden Fall gerne mal anhören. Dann hat es ein unverbindliches Gespräch gegeben mit dem neuen technischen Direktor, Benny Schunk, den ich davor schon kennengelernt habe durch meine Tätigkeit beim Nationalteam. Ich war unter anderem mal in Leverkusen hospitieren, wo der Benny meine Kontaktperson vor Ort war. Und ja, durchs Nationalteam, ich war ja vorher Nachwuchschef-Scout von Leverkusen, sind wir dann immer in Kontakt geblieben, jetzt aber tatsächlich schon seit gut einem Jahr gar kein Kontakt. Und ich habe ihm dann geschrieben, hey, willkommen in Österreich, wenn du irgendwas brauchst, dann melde dich gern bei mir. Und dann hat er mich tatsächlich angerufen und so sind wir in Kontakt eben gekommen. Und ja, dann hat sich der Michael Behrensen gemeldet bei mir und war dann wirklich ein Gespräch, was sehr von Wertschätzung geprägt war. Und ich habe mich von Anfang an sehr, sehr wohl gefühlt. Und in mir ist dann nach und nach die Entscheidung gereift, möchtest du das wirklich, möchtest du den großen Schritt gehen, weil ich schon auch immer wieder betone, ich habe mich total wohlgefühlt in dem, was ich davor gemacht habe. Ich habe das große Privileg gehabt, dass ich in meiner Heimatstadt als jüngster Akademieleiter Österreichs das machen kann, machen darf, was ich immer machen wollte und parallel eben beim Nachwuchsnational im Jahrgang 2007 mit Martin Scherb gemeinsam eine richtig coole Aufgabe gehabt habe, wo wir super Erfolge erzielen haben dürfen mit der EM in Zypern letztes Jahr, wo wir bis ins Viertelfinale gekommen sind und das waren grundsätzlich Dinge, die ich nicht aufgeben wollte. Aber es war dann auch klar, als sich Sturm gemeldet hat, dass es sehr, sehr interessant ist und eben ja dann auch sehr schnell gegangen ist, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, von Erstkontakt bis Vertragsunterschrift waren knapp 10 Tage. Bin dann nur dazu knapp nach Silvester krank geworden und wäre eigentlich persönlich vor Ort gewesen, hätten wir mal alles angeschaut, aber absagen müssen, wir haben den Termin dann nur via Zoom durchführen können. Nichtsdestotrotz habe ich immer ein gutes Gefühl gehabt bei der Sache und war dann auch sehr schnell überzeugt davon, dass ich das machen möchte und auch der Verein eben ja, sehr früh signalisiert hat, dass er das spannend findet und sich gut vorstellen könnte und deswegen ist es im Endeffekt dann auch schnell gegangen.
Hm. Wie hat man in St. Pölten reagiert? Weil du hast ja eigentlich gerade erst angefangen mit deiner Tätigkeit dort als Leiter.
Ja, gerade erst angefangen ist immer relativ, weil ich war 6,5 Jahre dort.
Ja, aber in der Position zumindest.
Genau, und war damals auch der klare Plan, als ich als sportlicher Leiter angefangen habe, dass das ein längerfristiges Projekt werden soll. Ich muss sagen, St. Pölten ist für mich immer eine Herzensangelegenheit gewesen, weil ich natürlich auch aufgrund meiner familiären Wurzeln dort natürlich alle kenne und auch sehr gern mag und nach wie vor natürlich im engen Kontakt bin. St. Pölten hat reagiert, würde ich sagen, einerseits natürlich mit großer Enttäuschung, weil sie es absolut nicht wollten und, glaube ich, sehr früh erkannt haben, was das bedeutet dann auch, wenn ich gehen sollte. Gleichzeitig muss ich mich aber an der Stelle nochmal bedanken, dass sie mir absolut keine Steine in den Weg gelegt haben, weil ich habe St. Pölten zwar vom Erstinteresse schon informiert, habe aber dann am Sonntag für mich die Entscheidung getroffen, die Finale, also die Vertragsinhalte soweit abgeklärt waren, dass ich das machen möchte. Und de facto war am Mittwoch schon Trainingsstart in Graz. Das heißt, die Vertragsauflösung in St. Pölten hat dann schon eine ja, gewisse Schnelligkeit erfordert. Und bin ich sehr froh, sehr dankbar, dass mir da überhaupt keine Steine in den Weg gelegt worden sind. Im Gegenteil. Und dass mir das einfach alles ermöglicht worden ist. Mhm.
Zu deiner neuen Rolle jetzt als Cheftrainer gehört natürlich auch Medienarbeit dazu, also auch so Auftritte wie bei uns und das eine oder andere Interview hast du schon gegeben, auch bei 90minuten.at und da hast du drüber geredet, was so die Ziele sind. Auf der einen Seite natürlich jetzt im Frühjahr ist das klare Ziel, sportlicher Natur die Klasse zu halten. Das andere ist, Spieler zu entwickeln. Jetzt ist das eine natürlich ein messbarer Indikator, der ja in dieser Saison weit bessere Erfolgschancen hat als noch vielleicht davor. Oder nicht von anderen Vereinen abhängig war. An welchen Parametern ist das Ziel der Entwicklung der Spieler aus deiner Sicht messbar?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich möchte vielleicht nochmal das aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Es gibt eben zwei klare Ziele. Das eine ist, wir wollen als Verein die Plattform zweite Liga anbieten, um unseren Talenten aus der Akademie und auch den transferierten Spielern die Möglichkeit zu geben, Profifußball zu spielen in jungen Jahren, um einfach auch die Brücke hin zur ersten Mannschaft möglichst kurz zu halten. Das heißt, das macht großen Sinn und ist ein lukrativer Markt, dann einfach für Sturm Graz die Spieler in der zweiten Liga entwickeln zu können. Das andere ist, wir wollen Spieler entwickeln, wir wollen sie ganzheitlich entwickeln. Auch da muss ich sagen, legt Sturm sehr viel Fokus darauf, dass sie nicht sagen, wer ist Profifußballer und dann ist es erledigt, sondern Schule spielt eine Rolle. Wenn wir von ganzheitlicher Entwicklung sprechen, reden wir von Technik, von Taktik, von Athletik, aber auch vor allem von der Persönlichkeit. Und ich muss sagen, da ist es für mich auch sehr schön zu sehen, dass Sturm Graz das eben wichtig ist, weil mit dem kann ich mich sehr identifizieren und ist ganz ein entscheidender Parameter in der Gestaltung, in der Vereinskultur, dass man da Schritte setzt.
Darf ich nur kurz ganz blöd dazwischen fragen? Also so eine Persönlichkeitsgeschichte. Was kann das beispielsweise so ein Thema sein in Sachen Persönlichkeit, wo man dann arbeitet bei einem Spieler? Was kann das beispielsweise stören oder was kann da beispielsweise vorkommen?
Ja, ich glaube, was wir de facto in Österreich, ist jetzt kein sturmexklusives Problem, aber was in der Talententwicklung eine sehr große Rolle spielt aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen, ist, dass es die Talente oftmals zu leicht haben mittlerweile. Das heißt, in Österreich geht man ja den Weg, dass man versucht, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und dass man die Jungs das bewusst erleben lässt. Ich möchte jetzt, ich schätze mal, Infrastruktur wird dann später noch ein Thema werden, möchte es gar nicht schönreden jetzt. Aber diese Herausforderung, dass ich halt tagtäglich mal überlegen muss, wie komme ich eigentlich zum Training und man nicht abgeholt wird oder die Wege einfach so kurz sind, dass ich zu Fuß hingehe, sondern ich muss mal tagtäglich überlegen, brauche eine Lösung dafür, wie ist es mir persönlich möglich, zum Training zu kommen. Und ich glaube, diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen, ist eine ganz, ganz wichtige Qualität, die Talente mitbringen sollten, damit sie dann oben ankommen, weil wir oft das Thema haben, dass Spieler, junge, talentierte Menschen, wenn sie auf ihrem Weg nach oben kommen, irgendwann an den Punkt kommen, wo es nicht mehr so weitergeht, wie sie sich das vorstellen. Sei es eine Verletzung, sei es ein Trainer, der weniger auf sie setzt, sei es aber für Dinge, die, wo sie gar nichts dafür können, wenn einfach der Trainer zum Beispiel einen anderen Spielstil präferiert. Und dann muss der Spieler die Lösungsbegabung mitbringen, eine Widerstandsfähigkeit an den Tag zu legen. Und ich glaube, da sind wir angehalten als Verein, die Talente so vorzubereiten, dass sie dann auch bereit sind für den Moment, wenn es dann eben wirklich zählt.
Das ist ein Thema, über das wir mit dem Günter Neukirchner schon das eine oder andere Mal geredet haben, wo vielleicht zu viel Talent sogar kontraproduktiv sein kann, oder? Jetzt übertrieben formuliert. Aber wenn dann Spieler, seit sie 10, 11, 12, 13 Jahre alt sind, immer hören, du bist ja der Beste. Und wenn du dann oben ankommst, aber dann beinhart siehst, okay, da gibt es ja andere auch noch. Das ist quasi so ein bisschen auch ein wichtiger Part, oder, in der Entwicklung.
Ja, absolut. Absolut, weil genau wie du gesagt hast, man neigt halt dazu, den vermeintlich größten Talenten ständig zu sagen, wie gut sie sind, um sie auch zu halten. Sag ich auch ganz ehrlich. Also es ist ja irgendwo notwendig, Teil des Problems, dass du die Spieler dementsprechend unterstützt im Sinne von ihnen zu sagen, dass er gut ist, weil wenn du nicht das gibst, das Gefühl, dass er wichtig ist, dann kommt der andere Verein und sagt es ja.
Jetzt verfolgt Sturm ja einen gewissen Spielstil, auch schon von der Jugend bis eben zur Kampfmannschaft rauf. Und der ist verbunden mit auch gewissen Attributen, die man mitbringen muss. Was wären so 2, 3 Attribute im Sturmfußball, die man unbedingt zeigen muss als Spieler?
Ja, da würde ich sagen Intensität, Aktivität und Mut. Das wären so die 3 Schlagworte, die mir dazu einfallen. Also ich glaube, der Spielstil bringt athletisch sehr große Anforderungen mit sich. Ist natürlich von Position zu Position ein bisschen unterschiedlich, aber im modernen Fußball generell spielt die Athletik eine sehr große Rolle und bei Sturm würde ich schon sagen, im Speziellen nochmal mehr Aktivität, weil wir in jeder Phase des Spiels, egal ob wir den Ball haben oder der Gegner den Ball hat, immer unser Spiel durchziehen wollen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir für aktiven Fußball stehen wollen, dass wir selber uns bewusst sind, dass wir es selber in der Hand haben. Und Mut, um einfach Verantwortung zu übernehmen, um sie zu trauen, 1 gegen 1 zu gehen, aufs Tor zu schießen und auch in schwierigen Situationen dann vorn wegzugehen.
Wir haben vorher schon von deinem Interesse an Trainerbiografien gesprochen. Hast du aktuell Trainervorbilder? Jetzt vielleicht den Martin Scherb mal außen vor gelassen.
Ist auf eine Person zu reduzieren, glaube ich, wäre dem Ganzen nicht gerecht. Also ich versuche schon, mich sehr, sehr mit der Materie zu beschäftigen, in ganz vielen unterschiedlichen Aspekten. Also ich lese sehr viele Interviews, ich schaue mir jetzt natürlich von Jürgen Säumel sehr viel ab und bin auch da sehr dankbar für die Offenheit und dass das wirklich ein sehr guter Austausch auf Augenhöhe ist. Und natürlich auch in meinem Freundeskreis sind viele Trainer, die auch im österreichischen Profifußball tätig sind, wo man sich natürlich immer wieder austauscht zu Problemstellungen und Herausforderungen.
Wenn du die Zeit weiter drehen könntest, in welcher Liga würdest du irgendwann mal gern Dreamland Trainer sein? Also wenn man das jetzt so...
Also ich habe es mein ganzes Leben lang immer so gehalten, dass ich mich sehr auf die aktuelle Aufgabe fokussiere. Und kann mich zu 100% mit dem Projekt Sturm 2 identifizieren. Und freue mich einfach schon dann auf Samstag, auf die Youth League. Also wir haben jetzt aktuell so coole Herausforderungen vor uns, dass ich mit voller Aufmerksamkeit und voller Energie in die Themen drin bin.
Das war jetzt klassisches NLP. Wir lassen es durchgehen, vielleicht kriegen wir dich auf einer anderen Ebene nochmal zurück in diese Fragestellung. Aber wie du richtig gesagt hast, Status Quo heißt jetzt zweite Liga und weiterhin Youth League. Lass uns einmal über deinen Einstand als Sturmcoach reden. Das Spiel gegen Lok Zagreb war eine knappe Angelegenheit, die erst im Elfmeterschießen entschieden werden sollte. Warum hat sich Sturm in dieser Partie den Sieg verdient, auch wenn er dann erst vom Punkt geholt werden konnte?
Ja, da möchte ich ein bisschen ausholen. Ich habe das große Privileg gehabt, dass ihr Trainerdebüt feiern habt dürfen mit einer funktionierenden Mannschaft. In der Regel im Profifußball passieren Trainerwechsel ja eher, wenn es nicht läuft. Oder zu gut. Wie in dem Fall dann zu gut, ja. Mhm. Was mich natürlich sehr freut, dass ich einfach auf eine vernünftige Basis aufbauen habe können. Mhm. Dass sowohl das Mannschaftsgefüge wie auch die Spielidee gefestigt war und ich deswegen auch in kürzester Zeit auf was sehr Funktionierendes aufbauen habe können. Und um zum Spiel zurückzukommen, war natürlich für uns alle eine sehr, sehr coole Geschichte. Die Mannschaft hat sich das mit den Leistungen im Herbst verdient, dass sie jetzt in der K.O.-Phase steht. Vor allem ja, dass das generell im Verein einen sehr hohen Stellenwert genießt und viele Leute das beobachten, weil es einfach eine super Möglichkeit ist für die Jungs, auf internationaler Plattform Erfahrungen zu sammeln und sie da zeigen zu dürfen. Und ich glaube, dass wir uns den Sieg verdient haben, liegt vor allem daran, dass die Mannschaft einfach wirklich intakt ist. Für mich sehr augenscheinlich war dann die Situation, die wir vor dem Elfmeterschießen gehabt haben, wo wir natürlich einen Plan als Trainerteam vorbereitet hatten, wie wir es angehen. Ich muss aber sagen, in dem Moment haben komplett die Jungs übernommen. Es war ganz klar eine Hierarchie, es war eine total positive Atmosphäre, es war überhaupt keine Verunsicherung oder Unsicherheit zu spüren, sondern es war eher so, dass ich halt den einen oder anderen ausbremsen habe müssen, weil sie tatsächlich sehr viele Schützen gemeldet haben und die Jungs einfach Verantwortung übernehmen wollten. Und ja, ich glaube, alle Schützen haben dann auch sehr souverän verwandelt. Gleichzeitig hat der Tormann auch angehalten und ja, ich glaube, dass wir es im Spiel schon entscheiden hätten müssen, weil wir in der ersten Halbzeit vor allem doch ein deutliches Chancenplus hatten. Aber wie es halt so ist im Fußball, die anderen K.O.-Spieler durch die Bank eigentlich sehr, sehr viele im Elfmeterschießen, was natürlich auf internationalem Niveau der Unterschied nur Nuancen beträgt und dementsprechend, ja, sind wir sehr froh, dass uns das dann auch gelungen ist, die Erfahrungen zu sammeln.
Mhm. Wenn wir jetzt kurz auf die Formation auch vielleicht schauen, war es schon wie in den Youth League davor, 4-4-2 Raute, 4-3-1-2, je nachdem. Mhm. Was wolltest du in der Formation von deinen Jungs sehen und was hat gut funktioniert und wo siehst du noch Potenzial?
Mhm. Also wenn wir ein bisschen ins Taktische eintauchen jetzt, dann würde ich sagen, haben wir im Spiel gegen den Ball, im Pressing ein bisschen Probleme gehabt, zwei Sechser zu kontrollieren mit einem Zehner, weil die Stürmer zu Beginn etwas zu breit waren. Ich finde auch, dass Lok richtig gut eingestellt war auf uns. Also die haben uns das, was wir machen wollten, haben sie uns schwer gemacht. Mhm. Es war dann auch so, dass wir die ersten 10, 15 Minuten ein bisschen gebraucht haben, um ins Spiel zu finden, um einfach dann Adaptionen zu finden, auch gleichzeitig ihre hohen Außenverteidiger zu kontrollieren, damit man nicht in Unterzahlsituationen geraten. Ich finde aber, dass die Jungs das dann super gemacht haben, dass sie sehr schnell adaptiert haben, vor allem im Ballbesitz dann gute Lösungen gefunden haben, dass wir sauber über die erste Pressinglinie vom Gegner drüber kommen und dann eben mit Fortdauer des Spiels auch immer mehr Zugriff gehabt haben und somit auch mehr Chancen kriegen haben können. Und das Tor ist ja sinnbildlich dann auch für die Idee von Sturm, muss natürlich ehrlicherweise sagen, ein bisschen mit Mithilfe des gegnerischen Innenverteidigers.
Ein katastrophaler Fehler, der da passiert ist, muss man schon sagen.
Mhm. Genau, aber auch nur, weil wir ihn so super gepresst haben und dementsprechend sehr wenig Überlegungszeit gegeben haben, sodass wir dann da das Tor erzielen haben dürfen.
Mhm. Aber auch noch für sich eine gute Mannschaft, Lok, gewesen. Hat man schon gesehen. Also auf jeden Fall doch Qualität, oder?
Ja, absolut. Also sind letztes Jahr eben Meister geworden in Kroatien, sind aktuell Tabellenführer und sind auch älter gewesen als wir. Also wenn man es sich bei uns anschaut, die Jahrgänge sehr divers. Wir haben drei Spieler Jahrgang 2009 im Kader dabei gehabt, einen sogar in der Startelf. Und ja, ich glaube, bei Lok war der jüngste Spieler Jahrgang 2007.
Mhm. Jetzt hat man natürlich schon gesehen, wie viel Talent in der Truppe steckt, auch jetzt in der Youth League. Man erinnere sich an den Sieg in Dortmund zum Beispiel. Aber wie viel macht davon auch aus, dass viele von denen, die da gespielt haben, auch die Erfahrung in der zweiten Liga, sprich im Profi-Erwachsenenbereich, haben schon sammeln können?
Ich glaube tatsächlich sehr viel. Ich glaube, dass das unser großer Pluspunkt ist. Auch in der Youth League, dass wir eben, wie vorhin schon gesagt haben, die Möglichkeit haben, dass unsere Spieler Woche für Woche sich durchsetzen müssen gegen Erwachsene, sich durchsetzen müssen gegen Spieler mit deutlich mehr Erfahrung. Und das kommt in der Youth League zugute, dass du da einfach die Erfahrungen sammelst. Das habe ich, muss ich ehrlich sagen, im Nationalteam in meiner Tätigkeit als Co-Trainer auch gemerkt, dass die Spieler, die schon frühzeitig im Erwachsenenfußball zumindest trainieren, auch die sind, die dann eine andere Härte in den Zweikämpfen haben, die ja einfach Situationen besser einschätzen können und ja, in den richtigen Momenten dann auch ein bisschen ausgefuchst sind. Hm.
Aus ÖFB-Zeiten oder vom Nationalteam kennst du ja auch schon zwei Sturmspieler ganz besonders, den Jakob Hödl und auch den Oliver Sorg. Woran hast du, wie du beim ÖFB noch warst, schon gesehen, dass die beide ganz spezielle Fußballer sind und Talente haben?
Ja, sind zwar ganz besondere Menschen, auch die beiden, zu denen ich ja immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt habe. Und für mich auch, also vor allem der GP, ein typischer Sturmspieler, der wirklich die Tugenden von Sturm Graz im Herzen tragt und auch am Platz lebt. Und auch der Olli sehr, sehr gute Qualitäten hat und einfach als Linksverteidiger durch die Nachwuchsnationalteams auch querbeet sicher eine sehr gute Rolle spielen kann für die Zukunft.
Bist du auch schon mal in den Genuss eines JP-Haarschnitts gekommen? Weil ich habe gesehen auf Sturmvideos, dass der durchaus auch als Friseur aktiv ist in Trainingslagern.
Tatsächlich ja. Als wir im Sommer bei der Fußball-Europameisterschaft in Zypern waren, über 3 Wochen, hat es nicht vermeiden lassen. Ja, dass ich
auch, irgendwann.
Ja. Aber macht das sehr gut und auch mit voller Überzeugung.
Hat er sehr professionell ausgeschaut in dem Video, muss ich sagen. Nicht schlecht.
Ja, vielleicht können wir das einmal verlosen bei unserer Weihnachtssendung.
Ja, das ist eine gute Idee. Du musst jetzt erst einmal herkommen. Und,
Ich glaube, er wäre auf jeden Fall dafür zu begeistern.
Na, sehr gut. Haben wir schon einen der nächsten Gäste. Einer, der für Sturm sogar schon in den Genuss einer Champions-League-Minute gekommen ist, aber interessanterweise noch in keinem Nachwuchsnationalteam bislang gespielt hat, ist Konstantin Schopp. Warum eigentlich?
Der Konstantin ist ein extrem interessanter Spieler. Beim Konstantin muss ich dazu sagen, ist wahrscheinlich die Besonderheit, dass der in der letzten Dezemberwoche geboren ist. Er war mein Bachelor-Arbeitsthema, Relative Age Effect im österreichischen Nachwuchsfußball. Ich glaube, dass er zu dem Zeitpunkt, wo er 14, 15 war, einfach übersehen worden ist, beziehungsweise vielleicht dann noch gar nicht so gut war, wie er heute ist. Und der Konsti dann einfach über Sturm eine sehr gute Entwicklung hingelegt hat, sodass er, bin ich überzeugt, früher oder später definitiv einen Einsatz noch machen wird fürs Nationalteam. Mhm.
Das ist ja ein spannendes Thema, das du gerade angesprochen hast. Der ÖFB probiert ja auch mit einem eigenen Jahrgang oder Sichtungen zu versuchen, dass eben keiner übersehen wird. Wie kann das gelingen? Wie kann man da vorgehen?
Ja, ist tatsächlich mein Herzensthema, weil ich das Projekt beim ÖFB ja mitbetreuen habe dürfen. Damals den ersten Lehrgang gegen Holland gemeinsam mit Oliver Lederer absolvieren habe dürfen und da die folgenden Jahrgänge dann mitgestalten habe dürfen. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, vor allem in jungen Jahren auf Potenziale zu setzen, auf Perspektive zu setzen und einfach weniger den Ist-Stand zu beurteilen, was natürlich eine sehr herausfordernde Aufgabe ist, weil ja, Prognosen sind generell schon schwierig, vor allem wenn es die Zukunft betreffen. Und man kann nicht in die Glaskugel schauen, wer mal was wird und wer nichts wird. Aber man kann mit einem guten Trainerauge und einer systematischen Sichtung schon tendenziell eher erkennen, wer noch Reserven hat und wer vielleicht schon sein Leistungspotenzial mehr ausgeschöpft hat.
Geht es da vor allem um einfach die Beurteilung technischer Fähigkeiten, ohne jetzt da Sachen wie zum Beispiel Schusskraft oder so weiter stärker zu gewichten?
Ja, ich glaube, das größte Problem ist, dass man athletische Parameter wie Kraft, Schnelligkeit, Durchsetzungsvermögen irgendwo einfach zu hoch gewichtet und es schwer zu unterscheiden ist, kann er sich durchsetzen aufgrund dessen, dass er aktuell größer ist, weil es ja nur ein temporärer Vorteil in der Regel, oder setzt er sich durch, weil er ein besserer Spieler ist und dann hat es auch wieder einen Folgeeffekt, wenn ein Spieler mit 15 Jahren beispielsweise körperlich akzeleriert ist, also weiterentwickelt ist, dann kriegt er in der Regel mehr Lob, mehr Spielzeit, wodurch er sich dann auch wiederum besser entwickelt. Also dieser Matthäus-Effekt nach oben ist leider unten genau das Gleiche, was dann zu einer sehr hohen Dropout-Quote führt. Und ich glaube, da ist man einfach gefragt, das Verband da Lösungen zu setzen. Und ich freue mich, dass die Sensibilität für das Thema die letzten Jahre immer mehr geworden ist und dass man aktiv versucht, da Maßnahmen zu setzen, um das Thema in Zukunft besser in den Griff zu kriegen.
Das heißt, das wäre auch, ich meine, jetzt bist du natürlich Cheftrainer bei Sturm 2, aber auch was, was du natürlich gern bei Sturm vorantreiben würdest, dass man auch hier kein Talent übersieht.
Absolut. Also das ist natürlich nicht leicht, weil es dann halt sehr relativ ist. Was ist Talent überhaupt? Wer gilt als Talent? Nach welchen Kriterien wird das beurteilt? Aber ja, idealerweise übersehen wir bei Sturm Graz kein Talent.
Kommen wir zur Youth League und zum nächsten Gegner. Der heißt Olympiakos. Man spielt in Liebenau. Das nächste große Highlight. Kannst du uns schon irgendwas über den Gegner sagen? Wir wissen, dass er amtierender Youth League-Sieger ist. Abgesehen davon, was erwartet da dein Team?
Ja, also was ich zum Gegner sagen kann, ist, dass der griechische Vertreter über den Meisterweg gekommen ist. Das heißt, anders als Sturm Graz nicht in der Gruppenphase gespielt hat. Sie sind da sehr souverän weitergekommen in der letzten Runde gegen Girona. Das ist ein Gegner von Sturm Graz im Herbst war. Ich erwarte das Spiel auf Augenhöhe. Ich erwarte ein sehr intensives, sehr physisches Spiel, weil ich ja mir die letzten Tage gemeinsam mit meinem Trainerteam schon ein bisschen beschäftigt habe damit. Es ist natürlich so, dass ja, sie es letztes Jahr gewonnen haben. Das heißt, das ist, glaube ich, schon auch ein Vorteil für sie, dass sie einfach Erfahrungswerte schon haben, wie es ist, weit zu kommen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass der Jahrgang, der da hauptverantwortlich war letztes Jahr, dieses Jahr nicht mehr teilnimmt, weil sie einfach rauswachsen aufgrund der Altersstufe. Und ja, ich freue mich vor allem, dass wir im Stadion spielen dürfen. Das ist natürlich eine richtig coole Möglichkeit für alle Spieler und ja, für den gesamten Verein, wie ich schon vorher gesagt habe, einen hohen Stellenwert genießt, was für uns eine absolute Ehre ist, dann auch da auftreten zu dürfen.
Olympiakos, wie wir gesagt haben, ist ja regierender Youth League Champion. Jetzt keiner von den Namen, jetzt kein ganz großer wie Real City oder Co. Aber was macht die Griechen so stark in diesem U19-Bereich?
Ja, also sie sind ein sehr physischer Gegner, wenn man sich die Durchschnittsgröße von Olympiakos anschaut mit der von uns vergleicht, dann ist es schon ein massiver Unterschied. Ich glaube, dass sie technisch ganz gut ausgebildet sind und dass sie auch physisch eben nicht nur aufgrund ihrer Größe, sondern auch die Härte in den Zweikämpfen, was ist, was zum Vorteil für sie führen könnte. Aber wir glauben eben, oder wir sind überzeugt davon, dass wir auch mit unseren Waffen absolut dagegenhalten können. Und eben gerade mit den Fans im Rücken, dann werden wir da sicher für einen schönen Nachmittag sein.
Aber ist das auch der Vorteil von Olympiakos gegenüber Nachwuchsteams von Real zum Beispiel oder so? Oder war es letzte Saison eben diese Physis, die Körperlichkeit und diese Aspekte, die du gerade genannt hast? Oder woran ist das messbar, deiner Meinung nach?
Also ich glaube, dass sie letztes Jahr den ein oder anderen außergewöhnlichen Spieler in ihren Reihen hatten, der jetzt schon bei den Olympiakos-Profis auf Fuß fasst. Bei Olympiakos ist es auch so, dass sie keine zweite Mannschaft haben, sondern die haben auch U19 und dann direkt im Profibereich, was international auch gar nicht so selten ist. Dieser Übergang ist für viele Talente dann eine sehr herausfordernde Plattform. Ja, also ich glaube, dass das so, wie es bei uns ist, mit einem Zwischenschritt dann schon besser geregelt ist.
Außergewöhnliche Spiele in den Reihen. Haben wir außergewöhnliche Spiele in unserer Reihen?
Ja, mehrere.
Du bist jetzt sicher keine Dame, nein.
So ist es.
Andi? Ja, kommen wir zurück auch zum kommenden Wochenende. Da geht dann die zweite Liga los. Der erste Gegner heißt Rapid. Das ist natürlich immer brisant. Dazu kommt, dass die Grünen eben das erste Saisonduell ganz klar gewonnen haben. Nikolaus Wurmbrand damals mit einem
Pack. Kann ich mich erinnern.
Das war relativ schnell entschieden, wenn ich mich richtig erinnere.
Das war relativ schnell 3-0, glaube ich. Und dann, je länger das Spiel gedauert hat, umso stärker Sturm reinkommen. Ich glaube, man ist sogar bis auf 3-2 rankommen und dann hat, glaube ich, jetzt Rapid das 4-2 geschossen. Es war dann am Schluss gar nicht, also die zweite Halbzeit war relativ stark von uns.
Warum ist es diesmal ganz anders?
Ja, ich glaube generell in der zweiten Liga ist jedes Spiel total offen. Also du kannst jedes Spiel gewinnen, du kannst jedes Spiel verlieren. Es geht einfach am Ende des Tages immer darum, wie gut gelingt es uns, unsere Potenziale umzusetzen, wie gut gelingt es uns, unsere Qualitäten aufs Feld zu bringen. Und so wie die Vorbereitung verlaufen ist, bin ich sehr zuversichtlich, dass uns das am Samstag in Gleisdorf dann auch gelingen wird.
das Duell Sturm gegen Rapid ist natürlich auch immer eins, wo man drauf schaut, wo sind die Talente aktuell, jetzt wenn sie in der zweiten Mannschaft spielen, aber wo oder wie sehr kommen sie auch schon zum Einsatz in der Kampfmannschaft. Wenn man da zu Rapid schaut, gibt es natürlich Wurmbrand, haben wir gerade vorher drüber gesprochen, auch einen Schöller, einen Dursun und so weiter, also auch durchaus auf beträchtliche Spielzeit, die kommen. Bei Sturm ist es, abgesehen von der Champions-League-Minute von Konstantin Schopp, im Wesentlichen Leon Krügic, kann man auch daraus ablesen, wie gut der Übergang von U19-Team, von der zweiten Mannschaft zur ersten funktioniert?
Ja, also ich glaube, wenn man sich jetzt letztes Wochenende anschaut, dann hat man mit Leon Krügic und Arci Malic zwei Spieler, die im Herbst noch für Sturm 2 aufgelaufen sind, die jetzt beide Startelf spielen bei Sturm Graz. Also ich glaube, von daher ist es schon auf einem ganz guten Weg.
Mhm. Leon Krügic ist ein gutes Stichwort, ist natürlich eine Person, die im Sturmumfeld sehr heiß diskutiert wird. Er hat im Herbst seine Tore gemacht, in der Youth League, in der zweiten Liga, auch in der Bundesliga. Wie weit, einfache Frage, vielleicht nicht ganz so einfache Antwort, wie weit siehst du ihn schon?
Also ich habe ihn Leon kennengelernt als Mensch, der extrem ehrgeizig ist, als total fleißig, der große Qualitäten mitbringt, der einen super Torriecher hat, der sowohl technisch und athletisch ein gutes Paket hat, der aber gleichzeitig auch noch sehr jung ist. Und ich glaube, dass er im Herbst richtig gute Leistungen gebracht hat. Ich glaube, dass er jetzt in der Vorbereitung den nächsten Schritt gemacht hat. Also er ist jetzt im Frühjahr deutlich näher schon dran, als er es nur im Herbst war. Mit Jürgen hat er ja einen Trainer, der im Herbst erfolgreich begleitet hat. Und bin überzeugt, dass der Leon, wenn er geduldig bleibt, auch weiterhin gute Schritte machen kann
bei Sturm. Mhm. Man kann vielleicht ein bisschen in Zweifel ziehen, dass die Geduld vorhanden ist, weil es war ja durchaus auch einmal ein Transfer im Raum in den letzten Wochen. Ich glaube, Rijeka hat sich relativ große Hoffnungen gemacht. Was kannst du uns dazu sagen, warum hat er sich dafür entschieden, in Graz zu bleiben?
Ich glaube, dass der Verein absolut überzeugt ist von seinen Potenzialen, von seinen Möglichkeiten und er eher eng verwurzelt ist, sowohl mit der Stadt wie auch mit dem Verein. Und ich bin überzeugt davon, dass ihm nichts wegläuft. Also wird einfach Schritt für Schritt setzen und ich glaube, wenn man sich das anschaut, auch die Fakten, dann ist es ja auch ein super Weg. Also jetzt immer ein erfolgreicher Herbst in der zweiten Mannschaft, jetzt Champions League Minute bekommen, Einwechslung bekommen in der Bundesliga, jetzt Startelf-Einsatz in der Bundesliga. Also ich finde, der Weg, so wie er ist, ist ja super.
Hm. Dazu kommt auch noch, das wissen wir nicht, ob es tatsächlich so ist oder nicht, aber in Kroatien wurde davon geschrieben, dass er sich auch fürs kroatische U21-Nationalteam entschieden hat. Weißt du da mehr?
Weiß ich tatsächlich nicht mehr. Habe ich gelesen, Okay. Aber kann ich nichts dazu sagen, weil ich nichts weiß.
Okay. Nur kurze Zwischenfrage. Verstehst du da so eine gewisse Erwartungshaltung seitens von Fans oder die Hoffnung seitens der Fans oder der Input, warum spielt Krügic nicht? Könntest du das jetzt erklären? Okay, der braucht noch Zeit, aber er braucht noch Zeit, weil...
Also ich verstehe in erster Linie mal einen Spieler, das ist ein Leistungssportler, der möchte spielen. Ich verstehe auch die Fans, dass sie sagen, wir wollen eine Identifikationsfigur, wir wollen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, weil wir uns eben damit sehr identifizieren können. Aber noch einmal, ich glaube, wenn man geduldig bleibt, wird das sicher kommen.
Also ich muss ja dazu sagen, wie er da gegen die Austria zu Hause eingewechselt worden ist und dieser Roar durchs Stadion gegangen ist. Ich habe das fast schon ein bisschen beängstigend gefunden, weil doch dann auch so ein großer Druck, natürlich will man einen pushen und die Fans fordern ihn, aber ich habe das fast schon arg gefunden, wie sehr aufgeladen dieses Thema ist, auch für ihn als Spieler jetzt. Also ich glaube, dass es echt nicht einfach ist gerade.
Ja, gut, da gibt es halt das Thema in die Richtung und dann gibt es halt das Thema in die andere Richtung, dass man vielleicht jetzt gerade von den Angriffsreihen teilweise nicht jetzt das bekommt, was man sich erhofft. Mhm. Und ich glaube, diese zwei Pole wirken dann in so einer Situation halt sehr stark zusammen, finde ich halt.
Ja, absolut. Was sich im Kader getan hat im Winter, es hat ja auch noch den einen oder anderen spannenden Neuzugang gegeben, lass uns noch drüber reden. Smail Bakhti zum Beispiel aus Marokko. Was kannst du uns über ihn sagen, weil über den wissen wir ja wenig bis gar nichts.
Ja, der Ismail ist ein Verteidiger, der sowohl auf der Innenverteidiger- wie auch auf der Außenverteidigerposition spielen kann, ist tatsächlich noch vor meiner Zeit und also ein bisschen mitunter vor der Zeit von Michael Barensen verpflichtet worden. Also es war noch ein Projekt von Andi Schicker. Ismail macht es gut im Training, kommt aber als junger Mensch von Marokko ich glaube schon, dass der noch Eingewöhnungszeit brauchen wird, was einfach Sprache betrifft, was kulturelle Themen, was aber auch die Spielidee betrifft, glaube ich, dass der noch ein bisschen Zeit braucht.
Mhm. Über wen wir mit Michael Parenzen gesprochen haben, war Daniel Sumbu. Ich glaube, wenn man ihm zugehört hat, verkörpert er das Sturmspiel oder was das Sturmspiel sein soll, ganz gut. Was sind deine Eindrücke bis jetzt von ihm?
Ja, absolut. Also der Daniel bringt physisch extrem viel mit, verfügt über einen super Tiefgang, große Geschwindigkeit und hat auch diese Arbeit gegen den Ball, dieses Nachverteidigen, gegen Pressing, hat er Intus und dementsprechend bringt er super Voraussetzungen mit, dass er für Sturm prägende Person werden könnte.
Und wer aus Krems neu dazugekommen ist, ist Thomas Gurmann, offensives Mittelfeld, ist der zu Hause 18 Jahre alt. Warum ist er wertvoll oder kann er wertvoll werden fürs Sturmteam?
Ja, den Thomas kenne ich tatsächlich aus meiner Vergangenheit in der Fußballakademie St. Pölten, habe ich ihn aufgenommen und da selber trainiert. Deswegen kenne ich das Elternhaus, kenne ich Thomas charakterlich sehr gut und bin überzeugt davon, dass er mit seiner Art und Weise Fußball zu spielen sehr gut zu Sturm passen wird.
Wenn wir jetzt ein bisschen auf die Liga generell blicken, wird natürlich auch sehr viel über das Format diskutiert. Jetzt haben wir oben die 12er-Liga, unten die 16er-Liga. Ist das deiner Meinung nach aktuell das Beste, was möglich ist? Auch jetzt, wenn wir über Spielerentwicklung, Talententwicklung reden?
Ja, ich glaube, da ist es entscheidend, aus welcher Perspektive man es betrachtet. Wenn man es aus Fansicht, aus Unterhaltungssicht sieht, aus Fernsehrechtssicht, dann ist das aktuelle Format in der ersten Liga, glaube ich, schon extrem spannend, weil du durch die Punkteteilung alle Mannschaften extrem eng beieinander hast und es auch jetzt in der finalen Phase, ich glaube, 4 Spieltage sind es noch, dann kann ja alles passieren. Also das ständig diesen Liefern-müssen-Effekt. Es geht um Absteigen, es geht um, bin ich knapp oben dabei, bin ich knapp nicht dabei. Wenn du Meister werden willst, du sowieso möglichst viele Spiele gewinnen. Mhm. Und ja, somit musst du immer liefern. Und ich glaube, das macht schon in Österreich schwierig, dann auch junge Spieler einzubauen, weil du nie in der Situation bist, okay, jetzt bin ich im gesicherten Mittelfeld, jetzt kann ich langfristiger denken, mal Spieler reinbringen, wo ich vielleicht Stand jetzt gar nicht der Überzeugung bin, dass das bestmöglich ist, aber ich gehe nicht drauf, was ist jetzt bestmöglich, sondern ich gehe drauf, was bringt man auf Sicht vielleicht am meisten.
Kritikpunkt ist auch immer wieder, dass die Zweierteams in der zweiten Liga dabei sind. Kann diese Regel auch den Wettbewerb nicht irgendwie beeinträchtigen oder verzehren?
Ich muss schon ehrlicherweise sagen, dass unser Kader jetzt sehr dynamisch ist. Also, dass der Kader in beide Richtungen Ausprägungen haben kann, was dann natürlich für beim Gegner für einigen Missmut sorgen könnte. Gleichzeitig bringen die zweiten Mannschaften auch nicht unbedingt so viele Zuschauer mit. Deswegen verstehe ich, dass man das natürlich kritisch sieht. Als anderer Verein muss aber sagen, für Sturm Graz ist es klar das Beste, wenn Sturm 2 in der zweiten Liga spielt.
Jetzt bist du jetzt nicht, noch nicht allzu lange bei Sturm, aber wie darf man sich die Zusammenarbeit mit Jürgen Säuml und der Einser vorstellen? Gibt es da regelmäßige Meetings, beziehungsweise wie tauscht man sich aus?
Ja, ich muss ehrlich sagen, die ersten Wochen haben wir uns gar nicht viel gesehen, weil die erste Mannschaft ja fast durchgehend im Trainingslager war, um auf Naturrasen trainieren zu können. Aber ich glaube, das ist für mich auch eine super Möglichkeit, einerseits zu lernen von einem erfahrenen Trainerteam. Andererseits ist es ja wirklich die Top-Ausgangssituation, dass der Jürgen davor Sturm 2 Trainer war. Das heißt, er kennt alle Spieler, er kennt den Staff, er kennt die Problemstellungen und die Herausforderungen, die es gibt und hat dementsprechend natürlich besonderes Verständnis und bin wirklich sehr froh, dass er ein natürliches Interesse hat. Und ja, wir tauschen uns natürlich sehr regelmäßig über die Topspieler aus, vor allem, also die Topspieler bei mir, beziehungsweise die Spieler im Übergang, die dann im Trainingskader von Sturm 1 sind und bei uns die Spieler absolvieren, wo wir ja, uns immer wieder unterhalten.
Und über wen wir auch schon kurz gesprochen haben vorher, ist Günther Neukirchner, der Entwicklungstrainer ist. Wie schaut da die Zusammenarbeit aus mit ihm? Er ist ja hauptsächlich zuständig für quasi die Top-Talente und arbeitet individuell mit ihnen.
Genau, der Günther ist als Entwicklungscoach eng verzahnt mit uns und der Akademie. Der Günther, ja, brauche ich nicht sagen, ist eine absolute Vereinslegende, ist schon ewig da, kennt jeden, hat ein natürliches Interesse daran, dass die Spieler intern ihren Weg machen. Für mich und mein Trainerteam eine tolle Bereicherung, weil wir schon ein sehr junges Trainerteam sind und der Günther einfach da nochmal eine andere Perspektive reinbringt mit seiner Erfahrung und ich muss wirklich sagen, ich sehe die Diversität, die wir da haben, als große Chance, dass wir gemeinsam für Sturm Graz und die Talente, die wir da haben, Entwicklungen möglich machen. Mhm.
So, jetzt gibt es eine kurze Verschnaufpause für uns alle, für dich nicht, lieber Christoph. Unser beliebtes Entweder-Oder-Spiel ist nämlich auch diesmal wieder zurück nach der erfolgreichen Live-Ausgabe, die sehr lustig war, haben wir gefunden. Ich gebe dir jetzt zwei Antwortmöglichkeiten und du müsstest dich bitte möglichst schnell für eine der beiden entscheiden. Wir haben das mit doppelt so viel, weil du ja allein bist, im Gegensatz zur letzten Sendung. Okay. FC Kapellen oder SK in St. Pölten?
FC Kapellen.
FC Kapellen oder ÖFB?
ÖFB.
Linda Brunn oder Aspern?
Aspern.
Messendorf oder Tilmitsch?
Messendorf.
Ballbesitz oder Gegenpressing?
Gegenpressing.
4:3 oder 1:0?
4:3.
0:33 oder 0:5?
0:5.
Bier oder Wein?
Wein.
Veltliner oder Riesling?
Veltliner.
Niederösterreich oder Wien?
Niederösterreich.
Wien oder Graz?
Graz.
FIFA-Manager oder Football-Manager?
Football-Manager.
Teamchef oder Sturm-Cheftrainer?
Beides sehr ehrenwerte Aufgaben.
Okay, du bist ein Joker, das ist ja okay. Wachauer oder Salzstangerl?
Salzstangerl.
Wachauer oder Sandstrand?
Sandstrand.
Sandstrand oder Südsteiermark?
Sandstrand.
Serie A oder La Liga?
La Liga.
Barcelona oder Real Madrid?
Barcelona.
Real Madrid oder Liverpool?
Liverpool.
La Liga oder Premier League?
Premier League.
Liverpool oder Manchester United?
Manchester United.
Giggs oder Scholes?
Giggs.
Amorim oder Ten Hag?
Ten Hag.
Säumel oder Scherb?
Beides grandiose Trainer.
Okay, jetzt gibt es einen letzten noch. Da ist jetzt kein Joker mehr. Manchester United oder Sturm Graz?
Sturm Graz.
Jawohl. Okay,
sehr gut. Gut, nichts ist passiert. Ja,
wunderbar.
Ja, herrlich.
Bestens gemeistert.
Andi.
Ja, wir kommen abschließend noch zum Thema Rahmenbedingungen. Beim SK Sturm, es ist ja ein Dauerthema, aber es ist ganz einfach auch essentiell, gerade wenn es um die Talententwicklung geht. Du kommst eben von der AK St. Pölten, kennst die Trainingsbedingungen auch beim ÖFB. Was hast du dir gedacht, als du zum regierenden Doublesieger gekommen bist, wo man als Trainer des zweiten Teams einfach keinen eigenen Platz zum Trainieren hat?
Das habe ich tatsächlich davor gewusst, weil ich mich natürlich intensiv befasst habe mit der Situation. Und das heißt, die Herausforderung war mir von Anfang an bewusst, muss aber gleichzeitig ganz klar sagen, dass es mit den Ansprüchen, die wir haben und den Zielen an nicht vereinbar ist, dass wir infrastrukturell so aufgestellt sind. Aber ich muss auch ehrlich sagen, da hat es nicht mich gebraucht, um das zu erkennen, sondern das war den Leuten im Verein auch schon davor bewusst. Und es wird im Hintergrund an Lösungen gearbeitet. Und aktuell, muss ich sagen, trainieren wir großteils in Messendorf. Da haben wir super Bedingungen. Mhm.
Aber du hast den Trainingsalltag kürzlich auch in einem Interview mit der Krone skizziert. Ihr müsst da quasi, wenn ihr nicht in Messendorf trainieren könnt, noch Tilmitsch pendeln, was eine halbe Stunde von Graz entfernt ist. Und das bedeutet mitunter, dass wenn auch Schüler dabei sind, was ja durchaus der Fall ist bei euch im Team, nicht mittrainieren können. Und das ist ja wirklich, man kann es nicht anders sagen, eines Bundesliga-Top-Teams einfach unwürdig, oder?
Wie gesagt, also die Widerstandsfähigkeit, die ich vorhin angesprochen habe, wird da gelebt. Dass man immer wieder Lösungen finden muss und halt generell viel mehr davon, wenn wir in Lösungen denken. Es ist natürlich eine Herausforderung für uns mit der Situation in Tilmitsch. Es ist aber nicht so, dass Schüler da nicht mittrainieren können, sondern dass sie einfach wenig Zeit haben zwischen ihrem Alltag in der Schule und dem Trainingsbeginn, was eine ideale Vorbereitung mit dementsprechender Nahrungsaufnahme beispielsweise dann auch erschwert.
Jetzt ist eine Lösung oder die große Lösung, die wir alle kennen, ist das Trainingszentrum Puntigam, wo aber dann auch, zumindest Stand jetzt, für das Team der zweiten Liga oder für die zweite Mannschaft kein Platz sein soll, sondern nur für die Jugendteams und für die Frauenmannschaft.
Ja, aufgrund dessen, dass dann einige andere Mannschaften ausgelagert werden, wird in Messendorf dann auch mehr Platz sein, was uns schon mal ein bisschen in die Karten spielt. Und ja, es ist, wie gesagt, dem Verein durchaus bewusst, dass die Situation in Tilmitsch nicht ideal ist und es wird an einer Lösung gearbeitet. Mhm.
Auch der Heimspielort ist so eine Sache. Da war ja das Team von Sturm 2 durchaus als Nomade unterwegs mit dem kuriosen Gipfel des Duells mit dem Stadtrivalen in Wiener Neustadt. Ist nicht allzu lange her, aber darf man auch nicht vergessen. Jetzt muss man eben in Gleisdorf spielen, wo auch das Geläuf immer wieder Probleme macht. Hast du schon einen aktuellen Stand, wie der Rasen in Gleisdorf benannt ist?
Für Gleisdorf wurde mir gesagt, ganz gut.
Okay. Okay, was auch immer das jetzt genau heißt. Also spieltauglich.
Ja, wir werden am Samstag in Gleisdorf spielen.
Sehr gut. Hältst du trotzdem, wenn du sagst, es werden natürlich Lösungen versucht zu finden, die Aufwände, die Sturm betreibt, um seinen Nachwuchs ideal fördern zu können, für ausreichend?
Ja, also gerade bei infrastrukturellen Themen muss man ja sagen, ist es leider nicht so leicht, das von heute auf morgen zu entscheiden, sondern es ist ein sehr komplexes Thema, wo natürlich auch die Politik eine gewisse Rolle spielt und dementsprechend langwierig sind dann auch so Entscheidungsprozesse. Aber wie gesagt, also die Problematik ist bekannt und ich bin überzeugt, dass der Verein früher oder später eine gute Lösung dafür finden wird.
Mhm. Rahmenbedingungen heißt natürlich auch Struktur. Die Akademie von Sturm ist nicht nur die Akademie von Sturm, sondern auch vom Steirischen Fußballverband. Jetzt kennst du die Nachwuchsstrukturen in Österreich, gerade auch in St. Pölten, sehr gut. Was hat das für Vorteile bzw. auch für Nachteile, wenn Sturm da nicht alleiniger Herr im Haus ist?
Ja, das ist für mich tatsächlich sehr spannend, das jetzt einmal von der anderen Seite ein bisschen zu sehen, weil ich davor für eine reine Verbandsakademie tätig war. Ich würde sagen, die Herangehensweise ist insofern unterschiedlich, dass man in St. Pölten versucht hat, die talentiertesten Spieler zu finden und dann für diese Spieler die passende Idee zu finden. Und jetzt ist es eher so, dass man für die passende Idee, also die Idee, die Sturm Graz forciert, die richtigen Spieler finden muss. Was dann in der Herangehensweise schon eine sehr spannende Herausforderung ist, muss ich sagen, weil er es einfach andere Dinge beleuchtet. Aber ich habe schon den Eindruck, so wie meine Akademietermine bis dato waren, dass die gemeinsame Akademie von Sturm Graz und dem Steirischen Fußballverband schon so ist, dass Sturm Graz die Spieler aufnehmen kann, die sie aufnehmen möchten, die Spielidee forcieren kann, die sie forcieren wollen, mhm, und da die Personalauswahl so gestalten können, wie sie es für richtig halten.
Mhm. Wie läuft dann der Austausch ab mit dem Didi Begam zum Beispiel oder mit dem Walter Hörmann? Was sind die Inputs oder was sind die Entscheidungen, die sie treffen müssen oder wollen und was liegt bei Sturm? Wie kann man sich das vorstellen?
Also in die Entscheidungsprozesse war ich bis dato gar nicht eingebunden, mhm, weil natürlich mein voller Fokus bei der zweiten Mannschaft von Sturm liegt, die war aber schon, aber es ein Herzensthema von mir ist und die aus dem Bereich kommen, des Öfteren in der Akademie, wo er sagt, der tolle Erfolg der Youth League Mannschaft schlägt ja dort seine Wurzeln. Also nochmal, wir waren jetzt, was den Altersschnitt angeht, ich glaube, die einzige Mannschaft, die er 2009 in der Startelf gehabt hat, in der kompletten K.O.-Phase, was er dann schon irgendwo für die gute Nachwuchsarbeit, die dort geleistet wird, spricht. Und ja, bis dato habe ich vor allem mit Didi Begam, mhm, Tommy Hösele, also 18-Cheftrainer, und eben Günther Neukirchner viel Kontakt gehabt, wo wir ja wöchentlich im Austausch sind, wo es einfach um die Spieler geht, immer wieder vor allem um den Kader geht am Wochenende, weil natürlich nicht nur viele Spieler von mir bei der KM1 trainieren, sondern auch Spieler von der U18 bei mir trainieren. Und da ist man einfach im Austausch immer wieder, mhm, dass man für jeden Spieler dann die richtige Plattform findet am Wochenende, wie er seine Potenziale bestmöglich entfalten kann.
Mhm. Jetzt hast du schon angesprochen, es war ja quasi das Youth League Team eines der jüngsten überhaupt, aber trotzdem hast du dir schon einen Überblick verschaffen können über die kommenden Talente, die vielleicht demnächst oder nächste Saison auch hoffentlich in der zweiten Liga bei Sturm 2 andocken könnten.
Absolut. Also ich habe Sturm Graz ja immer schon gekannt, sei es durch meine Tätigkeit, also die Spieler von Sturm Graz immer schon gekannt, durch meine Tätigkeit beim Nachwuchsnationalteam, wo ich auch für die U15-Sichtungen immer mitverantwortlich war. Das heißt, ich habe auch da Jahrgang für Jahrgang eigentlich immer einen guten Überblick gehabt, österreichweit. Habe natürlich aus der Gegnerbrille ein bisschen drauf geschaut und da immer wieder die Spiele verfolgt, sodass ich, auch bevor ich zu Sturm gekommen bin, schon viele Spieler gekannt habe. Und jetzt, seit ich da bin, haben wir natürlich auch viele Trainings und Spiele schon angeschaut. Vor allem vor der U18, weil sie doch dann das Bindeglied zur zweiten Mannschaft ist. Und bin sehr zuversichtlich, dass wir da in Zukunft einige Spieler haben, die den Weg gehen werden.
Sehr gut. Eine entscheidende Phase ist natürlich, wir haben es vorher schon kurz beim Thema Leon Krigic besprochen, diesen Zeitpunkt zu finden, wann dann der Übergang gut ist oder am besten ist, um den Sprung in die Kampfmannschaft zu den Profis zu schaffen. Wie kann man das, es sind natürlich verschiedene Einflussfaktoren, die da entscheidend sind, aber wie kann man das definieren bestmöglich als Trainer oder als sportlicher Leiter?
Sehr individuell, auf jeden Fall, weil einfach jeder Spieler in seiner Entwicklung unterschiedlich weit ist. Ich glaube, was da halt da dazu kommt, was man erwähnen muss, ist einfach, dass sich die Zielsetzung vom Verein auch verschoben hat. Wenn du um Titel spielst, ist es einfach deutlich schwieriger, junge Spieler zu integrieren, und das betrifft jeden Verein der Welt. Und ich glaube schon, dass Sturm eine gute Balance findet, da beides zu forcieren.
Mhm. Kann man sich da trotzdem auch, um diesen Zeitpunkt zu finden, was jetzt das fußballerische Vermögen betrifft, gewisse Parameter heranziehen, wie es ja Sturm auch schon gemacht hat, um seinen Spielstil zu definieren, was man, glaube ich, auch im Scouting macht, wo man verschiedene KPIs definiert hat und anhand derer dann Anforderungsprofile entwickelt hat. Kann man das auch quasi in dem internen Scouting dann machen, um so den perfekten Zeitpunkt zu finden, zumindest aus dem Blickpunkt her?
Ja, perfekten Zeitpunkt ist immer sehr relativ, aber es ist natürlich so, wie du angesprochen hast, dass es dadurch, dass es einen roten Faden gibt in der Idee, dass wir als Sturm 2 sehr eng dran sind an Sturm 1, was die Spielprinzipien betrifft, was die Grundordnung betrifft, was aber auch das Verständnis von Aufgaben der einzelnen Position betrifft, schon so, dass man einen super Weg vorzeigen kann von der Akademie über die zweite Mannschaft bis hoch zu den Sturmprofis, was ja am Ende des Tages immer das Ziel ist, das auch zu forcieren.
Mhm. Aber trotzdem entscheidend ist dann natürlich die Spielzeit. Am Ende des Tages, irgendwann musst du den Spieler ins kalte Wasser werfen und du weißt erst dann, ob er quasi das Zeug dazu hat. Ist da auch natürlich von Vereinsseite und von Coaching-Seite entsprechender Mut gefragt oder anders gefragt, wenn natürlich der Cheftrainer bei der ersten Mannschaft oben, jetzt nicht auf aktuell Sturm bezogen, aber generell, wenn der nicht den Nachwuchs forciert oder daran glaubt, dass er mal Jungen eine Chance gibt, ist da der Faktor Mut, wie du es im Spiel auch forderst, auch von Vereinsseite ganz entscheidender?
Absolut, aber ich habe schon den Eindruck, dass es bei Sturm so gelebt wird. Und wir eben für jeden Spieler, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, die richtige Plattform finden müssen. Der eine ist schon ein bisschen früher soweit, der andere vielleicht ein bisschen später. Und es gilt halt Woche für Woche jeden dort abzuholen, wo er gerade steht. Und das halt im Einklang zu bringen mit den Zielsetzungen.
Mhm. Um nochmal auch zum Ligaformat kurz zurückzukommen, wenn man sich den Österreicher Topf anschaut und auch die Einsatzzeiten für Österreicher, die war mit Ende der Saison 23/24 auf einem Tiefststand von, glaube ich, 55,4%, also Einsatzzeit für österreichische Spieler. Ist das eine Folge der Ligaformatveränderung für die, ganz klar?
Ich glaube mitunter schon. Also ich denke schon, dass der Österreicher Topf, sieht man ja, dass sie immer mehr Vereine davon abwenden, was reformiert werden sollte.
Mhm. Und um jetzt nochmal zu diesem Transition-Thema zurückzukommen oder Spieler, die dann den Weg in die erste Mannschaft schaffen, macht es auch Sinn da oder ist es überhaupt so, dass sich man als Verein wie Sturm oder auch St. Pölten, beziehungsweise das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil es nur die AK St. Pölten ist und jetzt kein Bundesliga-Team dahinter, dass man sich gewisse Quotenziele steckt, dass man sagt, pro Jahrgang wollen wir x Spieler im ersten Kader haben?
Macht aus meiner Sicht keinen Sinn, weil einfach jeder Jahrgang individuell zu beurteilen ist. Und wenn ich jetzt sage, es ist einer pro Jahrgang und dann habe ich im nächsten Jahrgang zwei Spieler, denen ich zutraue, würde ich mir nur selber limitieren. Das heißt, ja, ich glaube, dass man es einfach immer so betrachten muss, wie es ist und dass man den Talenten die Chance geben sollte, die nächsten Schritte gehen zu dürfen.
Und ich glaube, entscheidend, also denke ich immer halt, ist in alle Richtungen so transparent wie möglich zu sein, oder? Also dem Spieler gegenüber, dem Umfeld gegenüber. Intern.
Ja, absolut. Also ich glaube, durch Klarheit lässt sich auch Überzeugung aufbauen. Die Spieler, ich glaube, dass Sturm einiges anbieten kann, sehr attraktiv ist für junge Spieler vor allem, was den Spielstil betrifft, was aber auch die Marktwertentwicklung, gibt es etliche Beispiele aus jüngerer Vergangenheit. Und ich glaube, das sind einfach Argumente, wo du dann schon Top-Talente auch überzeugen kannst, dass sie den Weg bei Sturm Graz gehen.
Mhm. Mike, hast du noch eine Frage?
Ich überlege gerade die ganze Zeit. Also ich meine, der Christoph hat davor schon, die Ziele sind ja ein bisschen abgesteckt. Man weiß, okay, die Spielerentwicklung, man will nicht absteigen. Okay, gut, das haben wir jetzt auf einem ganz guten Weg, glaube ich. Ja. Aber gibt es vielleicht für die zweite Liga darüber hinaus ein Ziel, wo man sagt, okay, wir kratzen da vorne ein bisschen an, wollen die ärgern wollen uns ja auf dieser Ebene vielleicht ein bisschen Ziele setzen, so kleine Ziele.
Ja, was wir uns intern als Ziel gesteckt haben, ist, dass wir Woche für Woche unsere Idee von Fußball leben wollen, dass wir Emotionen transportieren wollen, dass wir die Intensität und die Aktivität sowie den Mut, den es braucht, auf den Platz bringen. Und ich bin mir sicher, wenn wir das gut schaffen, wird es auch in Siegen münden.
Ja, okay. Und wie viele Siege wird es in der Youth League noch geben?
Hoffe möglichst viele. Also wir haben ja jetzt, sollten wir schaffen, gegen Olympiakos Piräus, dann die Möglichkeit, entweder gegen Atletico Madrid oder Liefering.
Das wäre ja sehr speziell,
ja,
oder?
Ja, unfassbar.
Ein Österreich-internes Duell im Youth League Viertelfinale. Mhm. Aber hallo.
Finna.
Ja, wenn du Liefering anschaust.
Sicher. Nein. Ja. Andi, willst du jemanden grüßen lassen?
Ich lasse den Michi Brownlow grüßen und auch den Michi Graswald, von dem ich dir ganz liebe Grüße ausrichten darf. Ein guter Freund von mir, noch immer beim ÖFB tätig. Die beiden grüße ich gerne hiermit.
Mhm. Schön. Wenn es sonst nichts mehr gibt, dann. Aber wir müssen den Frank und den Jürgen
natürlich. Ja, natürlich. Also ja, Grüße nach Wien-Meidling und nach
Herrn Gau.
Also, stimmt, ja. Momentan gerade in Kärnten aufhältig, der Herr Wunsch. Ja. Viele Grüße und
genau.
Viel Spaß beim Skifahren.
Wir sagen danke für eure Zeit und fürs Zuhören und herzlichen Dank an dich, lieber Christoph, für deine Zeit und viel Erfolg in der zweiten Liga und natürlich in der Youth League. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung, hat mir großen Spaß gemacht.
Die Teams des SK Sturm sind also wieder voll im Spielbetrieb. Auf die 2 erwartet am Samstag das Heimspiel in Gleisdorf gegen Rapid 2. Unsere 1er ist dann am Sonntag um 14.30 Uhr in Liebenau gegen Blau-Weiß Linz im Einsatz. Und die Frauen müssen dann erst nach der Länderspielpause wieder Anfang März ran, und zwar auswärts gegen Altach. Wir hoffen vor allem, was das Bundesliga-Team der Männer betrifft, auf eine klare Leistungssteigerung und dass die Schwarzen zu Hause so richtig im Frühjahr ankommen. Was auch kommen mag, es gilt wie immer und überall alles für die Schwarzen. In diesem Sinne wünschen wir euch, je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei Black FM.
Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.